Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Und gerade im Urlaub hat man ja Lust, oder ich habe dann Lust, nicht krank zu sein oder irgendwie mir schnell zu helfen. Und dann habe ich da eigentlich alles dabei, von Kopfschmerzen, Schmerztabletten, Husten, Bonbons, Halsbonbons, so antiseptische Sprays, also Desinfektionssprays, Pflaster und auch Magentabletten, gegen alles Mögliche, was meistens meinem Sonnenstich ganz gut hilft.
Wenn einer eine Reise tut, dann möchte er nicht krank werden. Oder wenn er schon krank wird, dann will er wenigstens schnell etwas dagegen tun können. Also, was gehört in eine Reiseapotheke? Und was ist, wenn man schon krank losfährt, chronisch krank ist? Sei es, man hat die Rheuma, Diabetes oder Herzprobleme. Ein anderes Problem, wie transportiere ich meine Medikamente? Was sagt der Zoll? Und kann ich mit Herzproblemen überhaupt fliegen? Es gibt einiges zu bedenken vor dem Urlaub. Erst recht, wenn man mit kleinen Kindern verreist. Was es vorher und auch während des Urlaubs zu bedenken gibt, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christina Sartori. Herzlich willkommen. Unser Experte ist Dr. Jakob Schröder. Er ist Experte für Tropen- und Reisemedizin und er ist Facharzt für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin, Notfallmedizin, Infektiologie, Diabetologie und eben auch Reisemedizin. Außerdem arbeitet er als leitender Oberarzt am Zellitinnenkrankenhaus St. Marien in Köln. Herr Dr. Schröder, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Schön, dass ich heute da sein darf.
Sie beraten ja regelmäßig Menschen, die demnächst eine Reise machen. Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Punkte, die man sich vergewissern sollte. Erstens, man sollte verstehen, wenn man in die tropischen Gebiete oder in die Subtropen fährt, dass es eben nicht einfach Südeuropa ist, sondern dass das Gebiete sind, in denen man doch eine deutlich umfangreichere Vorbereitung vornehmen sollte. Und das Zweite ist, das ergibt sich eigentlich daraus, dass man rechtzeitig ist. Also wenn man 3 Tage vor der Reise noch den Arzt aufsucht, ist es besser als gar nichts, aber dann kann man schon viele sinnvolle Maßnahmen eigentlich nicht mehr durchführen.
Die Impfung zum Beispiel, die brauchen ja manchmal Wochen vorher, ne?
Genau, also ja, also es gibt diese Richtlinien, dass man sagt, spätestens 2 Wochen vor der Reise sollte man mit den Dingen durch sein. Es gibt Impfungen, da reicht eine Impfung. Es gibt Impfungen, die notwendig sind, da braucht man 3. Es gibt mittlerweile Schnellimpfschemata, mit denen man notwendige Impfungen innerhalb von kurzer Zeit die Impfserien abschließen kann. Aber man muss bedenken, der Körper braucht eine gewisse Zeit, um die Immunität, also den Schutz gegen die Impfung aufzubauen. Da gibt es so einen Richtwert, der so bei 10 bis 14 Tagen liegt. Also idealerweise, gut geschützt, geht man ins tropische, subtropische Ausland, wenn man 2 Wochen vor der Reise mit den Impfungen durch ist.
Okay, das heißt, wann würden Sie sagen, wenn ich vorhabe, in die Tropen zu fahren, wie viele Wochen vorher sollte ich bei Ihnen vorbeikommen?
Also ich würde sagen, für junge, gesunde oder ältere gesunde Menschen ist 1 Monat ausreichend. Wenn man älter ist und an Vorerkrankungen leidet, dann sieht die Sache ganz anders aus, weil dann gibt es durchaus komplexe Dinge zu beachten, bei denen die Medikamente, die man nimmt, sich auch mit den Impfungen, die man durchführen muss, nicht vertragen. Das heißt, man muss dann zum Beispiel notwendige Therapien, zum Beispiel bei Rheuma oder sowas, muss man pausieren, damit man gewisse Impfungen überhaupt durchführen kann. Großes Thema zum Beispiel bei Gelbfieberimpfungen. Und das braucht entsprechend mehr Zeit. Und in diesen Fällen haben zum Beispiel ja auch Impfungen dann gewisse Kontraindikationen. Also man darf gewisse Impfungen bei gewissen Vorerkrankungen nicht durchführen. Und man muss ja auch immer noch ganz banal, möchte man nicht, aber die Möglichkeit erwägen, was ist denn, wenn ich einfach 1 Monat vor meiner Reise jetzt krank werde? Mhm. Ich kann ja auch einfach mal einen grippalen Infekt kriegen oder Corona oder Influenza oder sonst was.
Und dann geht das mit dem Impfen nicht.
Und dann sollte ich mich in so eine Krankheitssituation, da mache ich natürlich keine Impfung.
Ja, also das heißt, dann wirklich 2 Monate vorher kommen?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Richtlinie. Ich würde sogar eben tatsächlich, um dieses eine spezifische Thema mal aufzugreifen, also Menschen, die unter irgendeiner Art von immunsuppressiver Therapie stehen.
Also wo das Immunsystem ein bisschen runterreguliert,
genau,
wird, wie zum Beispiel Rheuma.
Richtig, zum Beispiel bei Rheuma, genau, das ist ein häufiges Beispiel, aber zum Beispiel auch Erkrankungen wie Morbus Crohn, da gibt es auch solche Präparate, also Präparate, die man regelmäßig nehmen muss, um die Krankheit im Schach zu halten, die das Immunsystem runterregulieren. Das können so sogenannte Biologicals zum Beispiel sein. Da ist es relativ komplex. Da gibt es dann für jedes Präparat eigentlich Richtlinien, wie lange man dieses Präparat pausieren muss. Und wie lange es dann auch pausiert sein sollte, um einen Slot zu haben, in dem man gewisse Impfungen, also da geht es vor allem um die Lebendimpfung, durchführen zu können. Und da muss man auch Rücksprache mit den behandelnden Ärzten halten. Also das ist keine Entscheidung, die ich zwischen Tür und Angel treffen sollte, sondern da wird ein entsprechender Spezialist, zum Beispiel wie in unserer Einrichtung, wird dann sich mit den entsprechenden Fachärzten der Krankheit, an der der Patient leidet, zusammensetzen und zum Beispiel mit dem Rheumatologen oder dem Lungenfacharzt oder dem Magen-Darm-Spezialisten besprechen, okay, der Patient hier möchte zum Beispiel nach Sansibar oder möchte nach Zentralafrika oder in ein anderes Gelbfiebergebiet und er braucht zwingend allein schon die Gelbfieberimpfung zur Einreise. Was passiert, wenn wir die Immunsuppressiva pausieren oder absetzen für eine gewisse Zeit? Ist das vertretbar? Ja, nein?
Also das hört sich für mich jetzt so an, dass Menschen mit solchen Krankheiten oder mit solchen, die auf solche Medikamente angewiesen sind, dass die vielleicht auch, bevor sie das Reiseziel festlegen, sich mal mit einem Reisemediziner unterhalten.
Tatsächlich, das wäre sinnvoll. Und da im Extremfall gibt es da sicher Fälle, wo man sagt, ein halbes Jahr vor Reisestart ist, kann ich eine sinnvolle und gute Vorbereitung machen und diese Personen auch genauso effizient wie alle anderen gesünderen Reisenden auf so eine Reiseziel vorbereiten.
Ja. Jetzt haben wir immer über Tropen gesprochen. Es gibt ja auch schöne Reiseziele innerhalb von Europa. Also ne, Italien, Griechenland, Spanien, alles Mögliche. Wie ist das denn auch unter dem Gedanken des Klimawandels, dass es ja selbst in diesen Ländern immer heißer wird und dann vielleicht auch andere Tiere sich dort ansiedeln? Muss ich mich denn in Europa gar nicht mehr um Impfungen kümmern? Früher war das ja so. Hat sich das geändert?
Nee, das hat sich eigentlich schon geändert, dass ich gerade bei Reisen jetzt nach Südeuropa gibt es mehrere Faktoren, die ich beachten muss. Also A ist die Hitze, die ja immer extremer wird. Und sagen wir mal, als Mensch mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen sind 40 Grad nichts, was man einfach mal so wegsteckt. Also da muss man schon gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um dann nicht auf der Basis seiner Vorerkrankungen noch Schaden zu nehmen. Das ist das eine. Und dann sehen wir natürlich durch den Klimawandel, großes Thema, sehen wir natürlich eine Ausbreitung von Krankheiten aus den Tropen und Subtropen nach Europa. Also wir alle erinnern uns sicher an den Dengue-Fieber-Ausbruch am Gardasee, das war vor etwa einem Jahr.
Und erinnere ich mich jetzt nicht, aber wenn Sie das sagen, wird der stattgefunden haben.
War tatsächlich relativ groß in den Medien. Und das Besondere war, dass das eben nicht Menschen waren, wie wir es immer mal wieder kennen, die in den Tropen waren und haben quasi eine Erkrankung mitgebracht und sind dann hier auffällig geworden, ins Krankenhaus gegangen, sondern die Patienten haben sich am Gardasee angesteckt mit Dengue-Fieber, mit einer Tropenerkrankung. Warum ist das so? Das liegt daran, dass sich die entsprechenden Überträgermücken, also die kann man in dieser Familie der Aedes oder näher bekannt als Tigermücken zusammenfassen, die sind in Europa seit langem, langem heimisch mittlerweile. Die sind fest etabliert, da gibt es Populationen, die auch die Winter überdauern und im nächsten Jahr wieder da sind. Und das sind ja, das ist die Voraussetzung, dass diese Tiere hier sind, damit diese Krankheiten übertragen werden können. Und am Gardasee gab es die Situation, dass die Patienten sich vor Ort angesteckt haben, also in Europa. Und das hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man jetzt einer dieser Menschen ist, die dann zum Beispiel Denguefieber bekommen haben von einer Mücke am Gardasee, dann besteht sogar in Deutschland nach den Vorgaben des RKIs, Robert-Koch-Institut, besteht sogar die Notwendigkeit, dass man sich als Erkrankter schützen muss unter einem Moskitonetz, weil ich bin ja ansteckend in dem Moment. Das heißt, ich muss mich selber vor Mücken schützen, damit mich nicht lokale Mücken stechen und sozusagen einen lokalen Ausbruch weitertragen.
Also ich bin nicht ansteckend im Sinne, dass ich, wenn ich mit jemandem in einem Raum bin, ihn anstecke. Nicht so wie Corona zum Beispiel, aber ich bin ansteckend, wenn mich jetzt diese Tigermücke sticht.
Korrekt.
Und dann diesen Erreger in sich aufnimmt und dann meinen Nachbarn oder was weiß ich nicht sticht, dann könnte der auch Denguefieber bekommen.
Ganz richtig, genau. Dann bin ich quasi sozusagen ein Superspreader, jetzt mal unter anderen Bedingungen, was ja auch die Grundlage ist für die Pflicht der Gelbfieberimpfung in vielen Ländern. Die Behörden, denen ist es herzlich egal, ob sie jetzt krank werden oder nicht. Das ist nicht das Problem. Die wollen nicht, dass sie hochinfektiös mit einer Erkrankung wie Denguefieber in diesem Land herumlaufen und dann sozusagen vor Ort kleinere oder größere Ausbrüche provozieren. Das ist auch der Grund für die Impfpflicht, die es zum Beispiel bei Gelbfieber gibt.
Gut, das heißt auch Südeuropa, ist es sinnvoll, sich mal zu überlegen, welche Gefahren gibt es da? Am besten sich mit einem Fachmann, einem Reisemediziner, einer Reisemedizinerin zu unterhalten.
Definitiv, genau. Also Hitze ist das eine Thema, das ist eine große Thema. Und das andere Thema ist tatsächlich Vektorschutz, also Schutz vor Insekten. Da sind man nicht nur Stechmücken damit, sondern auch Zecken.
Vektor ist immer alles, was überträgt.
Genau, ne? Vektor ist, nennt man sozusagen ein Tierchen, mal vereinfacht gesagt, das sind in der Regel Insekten. Also in Europa sind die relevantesten eben Stechmücken oder eben auch zunehmend Zecken. Wir kennen das von der FSME, also dieser Frühsommer-Meningoenzephalitis, die über Zecken übertragen wird, auch wie die Borreliose. Und der Schutz vor Zecken, genauso wie vor Stechmücken, ist halt essentiell, um diese Krankheiten erst gar nicht zu bekommen. Und das brauche ich auch in Europa.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich mal umgehört nach Reisegeschichten und Reiseapotheken.
Richtig krank war ich im Urlaub zum Glück noch nicht. Aber ich mache gerne Aktivurlaub und da kommt es schon mal vor, dass man sich mal vielleicht den Fuß verstaucht oder mal vielleicht auch einen Kratzer holt im Wald oder sowas. Und deswegen kommt bei mir auf jeden Fall in die Reiseapotheke immer irgendwie eine Wundsalbe, was zum Kühlen, also was gegen Schwellungen und was gegen Schmerzen.
Seitdem ich einmal im Urlaub einen Migräneanfall hatte, nehme ich natürlich immer diese Tabletten mit.
Ich hatte auch schon mal eine sehr krasse allergische Reaktion auf Staub und hatte nichts dabei und war in der im totalen Niemandsland. Und seitdem habe ich auf jeden Fall irgendwie ein Cortison-Nasenspray, was ich verschrieben bekommen habe, ohne dass ich tatsächlich jetzt inzwischen nirgendwo mehr richtig hingehe.
Also bei uns geht immer rein, also Ibuprofen, Paracetamol, Augentropfen, dann Bepanthensalbe und ein bisschen Wunddesinfektion, Pflaster. Vielleicht auch mal ein Globuli für die Psyche. Ja, und es gibt ein kleines Täschchen so und es gibt dann einfach das Gefühl, wenn was ist, hat man alles mit. Wenn man natürlich einen Ernstfall hat, ist es vielleicht gut, wenn man weiß, wo das nächste Krankenhaus ist.
Also ich war schon mal krank im Urlaub und zwar habe ich Eis gegessen und Durchfall bekommen und schlecht wurde mir. Und seitdem kommen immer Kohletabletten rein.
Ja, da wir ein bisschen Sonnenallergie haben, auch dafür eine Creme, die cortisonhaltig ist. Zum Eincremen für die blauen Flecken und dann haben wir immer eine Creme für die Mundschleimhaut dabei, auch was für den Hals zum Lutschen. Ja, so eine kleine Notfallapotheke hilft sehr viel.
Kleine Notfallapotheke, das waren ja jetzt doch einige Mittelchen und Salben und Tabletten und Sprays, die da aufgezählt wurden. Man hat das Gefühl, das war eine große Reiseapotheke. Was würden Sie denn sagen, Herr Schröder, was gehört auf jeden Fall in eine Reiseapotheke?
Ich glaube, auch da müssen wir wieder trennen. Bin ich ein junger, mittelalter oder alter, gesunder Mensch oder bin ich vorerkrankt? Jung, alt, egal.
Fangen wir mal bei den Gesunden an.
Auch da hängt es wieder ein bisschen davon ab, wo ich hinfahre. Also letztendlich sollte ich mich, glaube ich, vorher damit beschäftigen, was ist das für ein Land? Gibt es da eine entsprechende ordnungsgemäße medizinische Infrastruktur? Gibt es Apotheken? Wenn ich in Gebiete fahre, in Großstädte, auch in tropische Großstädte, wo es eine gute medizinische Infrastruktur geht, dann muss ich nicht eine 2 Kilo schwere Hausapotheke mitschleppen. Dann kann ich zuverlässige Dinge auch vor Ort kaufen. Also ich sag mal, so eine Basis, ein Haut- und Wunddesinfektionsmittel ist sinnvoll, Schmerztabletten sind sinnvoll und Mittel gegen Durchfall sind sinnvoll, dass man einfach sozusagen für die häufigsten Probleme, die man vor Ort hat, dass man da gewappnet ist und nicht sofort sich dann vor Ort was suchen muss, weil auch das ist ein Thema, in vielen Ländern sind Apotheken nicht unbedingt gleich Apotheken und gute Apothekenketten sind zuverlässig, aber kleine Läden an der Straße sind unter Umständen nicht die beste und vertrauenswürdigste Quelle für Medikamente. Also in Afrika liegt die Menge an gefälschten Medikamenten auf dem Markt, wo etwa bei 80%. Das muss man berücksichtigen.
Da ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ hoch, dass wenn ich da, weiß ich nicht, eine Kopfschmerztablette kaufe, dass da kein Kopfschmerzmittel drin ist?
Ja, genau. Also im besten Fall ist es einfach unwirksam. Im schlimmsten Fall sind das halt zusammengepanschte Medikamente, wo auch gesundheitsschädliche Stoffe drin sind. Ne? Und da ist so eine grundsätzliche Empfehlung, wenn ich in einem, also je schlechter die Infrastruktur im Land ist und je schlechter das Gesundheitssystem vor Ort ist, desto besser muss ich mich vorbereiten. Und wenn ich dann mal was brauche, ist immer die Empfehlung, zu Krankenhausapotheken zu gehen. Also ein großes Krankenhaus aufzusuchen. Die haben immer eigentlich einen Verkauf für Personal oder halt auch für auswärts. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gute, qualitativ hochwertige Medikamente bekommt, sehr hoch. Und je stärker ich vorerkrankt bin, desto mehr muss ich mich natürlich um diese Punkte kümmern.
Wäre es denn dann auch zum Beispiel angebracht, wenn ich vorerkrankt bin und ich fahre in ein Land, wo ich weiß, dass die Infrastruktur vielleicht nicht so gut ist, dass ich dann auch vorher mir schon gucke, wo ein Krankenhaus in der Nähe ist, um das alles, um quasi die Adresse im Portemonnaie zu haben?
Ja, definitiv. Das würde ich machen. Also ich empfehle immer Patienten mit Vorerkrankungen. Ich würde auf der einen Seite würde ich einen aktuellen Arztbrief haben, mitnehmen mit meinen aktuellen Diagnosen und meiner Medikation, den ich auch idealerweise auf Englisch oder Spanisch, Französisch, je nachdem, was eben die Zielsprache im Land ist, übersetzen lasse und mitführe. Dass man es dann nicht in der Notfallsituation ist, man aufgeregt und dann hat man die Medikamente vergessen, die man nimmt und kriegt das nicht mehr zusammen. Aber das sind ja dann in dieser Situation für Ärzte, Pfleger vor Ort ganz wichtige Informationen. Erster Punkt. Zweiter zweiter Punkt, ich sollte mir tatsächlich raussuchen, wo gibt es Krankenhäuser, in die ich gehen könnte, abhängig von der Schwere meiner Vorerkrankung. Also ich glaube, das wollte ich auch nochmal sagen, es ist nicht so, dass Vorerkrankungen ein Grund sind, jetzt keine Fernreise anzutreten. Also das, ich möchte auch explizit ermutigen, auch Leute mit Vorerkrankungen, auch die tropischen Länder zu entdecken, weil es weitet den Horizont und es ist in jeder Hinsicht eine wertvolle Erfahrung. Die Vorbereitungszeit und das Ausmaß wird eben größer. Und dann kann es durchaus mal auch sogar sinnvoll sein, ein lokales Krankenhaus vorab schon mal anzuschreiben und zu sagen, hey, ich werde hier, weiß ich nicht, in Kenia 3 Wochen Urlaub verbringen und ich wollte einfach nur mal fragen, für den Fall, dass etwas ist, wo kann ich mich bei Ihnen melden? Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Aber dann hat man schon mal einen Kontakt, hat einen Ansprechpartner und das macht vieles leichter, weil man darf nicht die Vorstellung haben, dass man völlig unvorbereitet in so ein Land geht. Und wenn man dann krank ist, dann wartet das Gesundheitssystem auf einen da versorgen zu dürfen. Das ist eine Haltung, die finde ich schwierig. Und deswegen sollte man auch seiner eigenen Verantwortung da gerecht werden.
Ja. Kommen wir zu Menschen, die Medikamente nehmen. Sagen wir mal, jemand hat Diabetes und muss sich Insulin spritzen. Das ist ja relativ empfindlich, temperaturempfindlich zum Beispiel. Wie transportiere ich das denn? Wenn ich, also nehme ich das dann alles mit und wie transportiere ich das? Wenn ich, wahrscheinlich muss ich ja dann fliegen, sagen wir mal.
Genau, wenn ich dann fliege, dann muss ich natürlich mehrere Dinge beachten. Also erstens, die Insuline müssen in der Regel gekühlt werden. Und aber ich möchte sie vielleicht auch nicht unbedingt schockgefrosten. Und was ich wissen muss, dass es in Frachträumen, also wenn ich jetzt Gepäck aufgebe im Koffer, da sind ja Temperaturen, wenn das Flugzeug auf 10.000 Meter Höhe fliegt, die durchaus auch mal unter der zulässigen Lagerungstemperatur sind. Deswegen, was ich machen würde, ich würde erstens meine Medikamente immer splitten. Also ich würde sozusagen auch für den Fall, dass mein Koffer verloren geht, würde ich immer einen Plan B haben. Sprich, ich nehme einen Teil ins Handgepäck und einen Teil nehme ich ins Aufgabegepäck. Und eine gute Möglichkeit, sowas entsprechend zu transportieren, sind einfach zum Beispiel Edelstahl-Thermoskannen, in denen ich dann das Präparat reinsetze, noch ein bisschen gegen, einfach umwickeln mit irgendeinem Stoff, um es gegen Stöße zu schützen. Dann habe ich eine gute Temperaturregulation, Schutz gegen Wärme und Kälte. Und ich habe einen Plan B. Ich habe eines im Handgepäck und eines im Aufgabegepäck. Und in der Regel, wenn man ein entsprechendes Zertifikat vom Arzt bekommt, ist das auch bei den Sicherheitskontrollen und beim Zoll kein Problem.
Ah, aber so ein Zertifikat wäre eine gute Idee.
Ich würde das empfehlen, ja, weil je mehr Medikamente man mitnimmt und vor allem, wenn man jemand ist, der eben Substanzen spritzen muss, ne? Also einmal Insulin ist natürlich ein ganz wichtiger Vertreter, aber auch eben, wie vorhin schon genannt, Mittel zur Immunsuppression oder anderweitige Präparate, die einfach per Spritze dann verabreicht werden müssen. Wir wissen ja selber, wie kritisch die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sind und bei jeglichen spitzen Gegenständen wird man sofort rausgezogen oder im schlimmsten verendet die Reise. Und da würde ich nicht darauf hoffen, dass ich dann das vor Ort mit einem Beamten oder einem Mitarbeiter, der vielleicht Mitarbeiterin, der vielleicht gar nicht meine Sprache spricht, dann aushandeln kann. Da würde ich ein Zertifikat mitnehmen vom Arzt, da gibt es Vordrucke, in der genau aufgelistet wird, welche Medikamente mitgeführt werden, für welchen Zweck die sind. Das wird dann gestempelt, ist in mehreren Sprachen und damit kommt man in der Regel eigentlich ziemlich gut durch.
Das macht mein Hausarzt oder meine Reisemedizinerin? Wer macht das?
Idealerweise, wenn jetzt jemand zu einer Reise- und tropenmedizinischen Beratung kommt, also ist das bei uns eine Standardfrage, dass wir sagen, ich würde Ihnen dringend empfehlen, Ihnen entsprechendes Formular vorzubereiten und wir geben das dann eigentlich dem Patienten immer mit.
Jetzt haben wir über das Fliegen gesprochen, gerade wenn man in einem höheren Alter ist. Ich habe das auch schon beobachtet in großen Flugzeugen, wo dann auch die Reisezeit mehrere Stunden sein wird. Da gab es eine Reisegruppe, da haben sich alle vorher haben ihre Thrombosespritze bekommen. Wann brauche ich so eine Thrombosespritze und wann brauche ich sie nicht? Und wann brauche ich diese Strümpfe?
Genau, auch da gibt es Empfehlungen dazu. Also man muss natürlich bedenken, man ist im Flugzeug in einem relativ beengten Raum. Man bewegt sich weniger, als man es jetzt normalerweise zum Beispiel im Zug machen würde, wo man aufstehen kann und herumläuft. Grundsätzlich ist es so, die Thrombosespritzen würde man bei tatsächlich manifesten Blutgerinnungsstörungen empfehlen. Also wenn es tatsächlich stattgehabte Krankheiten gab, zum Beispiel ich hatte schon mal eine Thrombose oder ich habe eine Blutgerinnungsstörung, zum Beispiel das sogenannte Faktor 5 Leiden ist so eine bekannte Erkrankung, wo eben das Blut mehr zur Gerinnselbildung neigt. In solchen Fällen...
Wenn ich schon mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte, zählt das auch? Oder?
Eigentlich nicht. Da hat man ja eher dann, das wird, entsteht ja nicht aus einer Thrombose, sondern das sind dann sozusagen lokale Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen. Da wird man in der Regel dann auf einer Therapie mit Aspirin oder Plavix oder anderen Medikamenten sowieso sein, die ich natürlich weiternehmen muss. Aber das ist nicht per se jetzt ein Risikofaktor oder ein Grund, das Thrombosespritzen zu
nehmen. Weil ich sowieso Blutverdünner bekomme und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Thrombose bekomme, auch nicht mehr so hoch ist.
Ja, genau, aber der Mechanismus ist ein anderer. Also beim einen ist es sind es die Venen, beim anderen die Arterien, also die Schlagadern. Das bespricht man aber auch am besten mit dem Tropen- und Reisemediziner, der sich dann auch in dem Fall, es gibt natürlich auch Patienten, die beides haben, die sind herzkrank und hatten schon mal eine Thrombose. Und das ist dann immer Teamwork. Dann setzt sich der Reisetropenmediziner mit dem entsprechenden Kardiologen zum Beispiel zusammen oder dem Angiologen und man bespricht, hey, ich habe hier Herrn, Frau so und so, die möchten gerne eine lange Flugreise machen. Wie gehen wir diesen Fall am besten an? Und dann sind die Thrombosespritzen in diesen spezifischen Fällen sind dann sinnvoll. Mit den Thrombosestrümpfen bin ich deutlich großzügiger. Also das ist was, das kostet nicht viel, da das ersetzt quasi ein bisschen die Bewegung und das ist ein sehr guter Effekt, den ich immer empfehlen würde.
Ein Punkt, was oft auftaucht, wenn Menschen gerade in die Tropen fahren, ist das Thema Malaria. Malaria-Prophylaxe. Da höre ich öfters, dass Menschen sagen, nee, also ich bin dann 3 Wochen da, 4 Wochen da, gerade wenn junge Menschen auch länger in einem tropischen Land unterwegs sind, so lange nehme ich das nicht, das hat so viele Nebenwirkungen. Was würden Sie als Reisemediziner zum Thema Malaria-Prophylaxe sagen?
Sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich komme gerade vom Kongress Tropenmedizin in Düsseldorf, der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft. Und da gab es jetzt auch nochmal die aktuellen Zahlen. Vielleicht 3 Sätze da mal voraus. Also erstens, Malaria ist weiterhin eine der gefährlichsten und in absoluten Zahlen auch tödlichsten Infektionserkrankungen auf diesem Planeten. Es gibt jedes Jahr 600.000 Todesfälle, 600.000 Tote nur durch Malaria. Die überwiegende Anzahl da ist im Sub-Saharan Afrika und das meiste sind Kinder. So, wenn ich jetzt aber als Reisender in diese Gebiete fahre, dann begebe ich mich in ein Hochrisikogebiet. Und man muss wissen, die Malaria tropica, die für diese Todesfälle verantwortlich ist, also die tropische gefährliche Malaria, kann einen gesunden, nicht vorerkrankten Menschen innerhalb von 24 Stunden von bester Gesundheit auf die Intensivstation bringen. Das ist eine hochgefährliche Erkrankung und wenn ich sie nicht schnell und adäquat behandle, habe ich Sterblichkeitsraten bis zu 30%. Das muss man sich immer vergewissern, wenn man solche Fragen zu möglichen Nebenwirkungen der Prophylaxe stellt.
Okay, so kommt da, genau, was mein Bild ist, was ich so höre von Menschen, die in solche Gegenden fahren, ist, ja, man kann Malaria kriegen, aber dann hast du Fieber, manchmal geht das dann wieder runter, manchmal kommt es wieder rauf, aber irgendwann ist dann auch wieder gut. Aber es gibt verschiedene Formen und diese Form, die Sie ansprechen, ist sehr gefährlich.
Die ist extrem gefährlich und das ist eben auch die vorherrschende Form in vielen tropischen und subtropischen Reiseländern, insbesondere in Afrika. Und ein großer Bias oder ein großes Missverständnis, das man da drin hat, ist, dass man immer sich die lokale Bevölkerung zum Maßstab nimmt und dann sagt, ja, in Mali, in Uganda, in Tansania, da nimmt ja niemand Malaria-Prophylaxe. Da muss man sagen, erstens, sie würden es gerne, wenn sie die finanziellen Ressourcen hätten. Zweitens, diese Menschen erwerben eine partielle Immunität. Das heißt, wenn die Menschen geboren werden, bekommen sie relativ schnell ihre erste Malaria-Infektion. Und das ist der grausame Tribut, der das kostet. Viele sterben daran. Kinder, Säuglinge, junge Menschen. Und die Generation, die es überlebt, hat eine gewisse Immunität. Und dann kriegt sie die zweite Infektion. Und dann wird sozusagen die Sterblichkeit ein bisschen geringer. Das heißt, die Menschen, die unser Alter erreicht haben, das ist sozusagen die Auslese derer, die eine ganze Menge an Malaria-Infektionen schon überstanden haben und die haben dann eine Teilimmunität.
Das heißt, die Menschen, die es nicht überstanden haben, die vielen, die daran gestorben sind, die lerne ich ja nicht kennen.
Korrekt, genau. Und deswegen darf ich die Einheimischen auf keinen Fall als Maßstab nehmen. Das ist nochmal so eine wichtige Information, der man sich vergewissern müsste. Und es ist tatsächlich in allen Hochrisikogebieten für Malaria tropica ist es Pflicht, und das kann man nicht oft genug sagen, sich effektiv zu schützen. Und die Pflicht ist dann auch die Verantwortung eines jeden Menschen, der dahin fährt, sich adäquat über Prophylaxemöglichkeiten beraten zu lassen. Vielleicht mal im Kurzen, es gibt 3 Medikamente, die sehr, sehr wirkungsvoll eine Malaria verhindern können. Das eine ist das sogenannte Malarone, ein Kombinationspräparat, was sehr, sehr gut verträglich ist. Die häufigsten Nebenwirkungen, die man so kennt, sind, dass es Magen-Darm-Irritationen, sage ich jetzt mal, sehr etwas allgemeiner verursachen kann, die aber bei den meisten Patienten gar nicht auftreten oder sehr milde verlaufen. Das zweite Präparat ist Doxycyclin, ein Antibiotikum, das man sehr effektiv zur Malaria-Prophylaxe nehmen kann. Hat einen sehr großen Vorteil, es schützt sehr effektiv auch gegen andere Tropenerkrankungen, die man mit Doxycyclin dann behandeln würde. Hat einen großen Nachteil, es macht empfindlich für Sonne, indem es so eine Art Sonnenallergie triggert. Also da muss man sich immer überlegen, wo reise ich hin und wie exponiere ich mich da. Das ist das dritte Mittel und das ist, glaube ich, verantwortlich für viele dieser Horrorgeschichten, die man hört, ist das sehr alte Präparat Mifluquin unter dem Namen Lariam verbreitet. Das ist ein Medikament mit einem ganz speziellen Spektrum, weil es eben tatsächlich psychische Nebenwirkungen auslösen kann, insbesondere bei Patienten mit Vorbelastung. Deswegen ist es von vornherein schon bei Patienten mit psychischen oder auch neurologischen Vorerkrankungen, sei es jetzt eine Depression, sei es Multiple Sklerose, ist es von vornherein kontraindiziert. Darf ich nicht geben. Bei denjenigen, die das nicht haben, kann ich es geben. Es hat Vorteile. Zum einen ist es das einzige Medikament, was bei Schwangeren zugelassen ist oder was ich auch bei einer möglichen Schwangerschaft nehmen kann, was auch nochmal den Sicherheitsaspekt unterstreicht. Da sind ja die Kriterien noch strikter eigentlich bei dieser Gruppe. Zweitens, ich muss es nur einmal die Woche nehmen. Drittens, es ist verhältnismäßig günstig. Und das natürlich gerade für Langreisende ist das durchaus eine Option, die man in Erwägung ziehen kann. Voraussetzung ist, man testet es vorher aus. Auch da kommen wir wieder auf den Punkt von Anfang zurück. Eine Vorstellung bei einem Experten vor der Reise mit ausreichend Zeit macht immer Sinn. Wenn ich einen Jahresaufenthalt in einem tropischen Land plane, ist auch das ein Punkt, den man testen sollte. Und was Sie auch angesprochen haben, die Dauer der Einnahme ist tatsächlich relativ unproblematisch. Also entweder man verträgt es oder man verträgt es nicht. Mhm. Wenn man es verträgt, kann man einige der Präparate über Jahre nehmen. Es gibt Studien an Botschaftsangehörigen, die das in den entsprechenden Hochrisikoländern einfach nehmen mussten und auch nehmen wollten. Da gibt es Untersuchungen, dass das entsprechend unproblematisch ist.
Nur um das klarzustellen, Sie hatten gesagt, das ist Pflicht. Das meinen Sie aber jetzt nicht wortwörtlich, sondern Sie meinen eigentlich vom medizinischen Verständnis her und von der Verantwortung auch, die man als Reisender hat, wenn man in so ein Land geht, wo ja auch die medizinischen Ressourcen knapp sind und vielleicht schon nicht für die Bevölkerung reichen, da wäre es eigentlich eine moralische Pflicht oder eine medizinische Pflicht. Aber es gibt jetzt keine Pflicht, wenn ich da hinreisen will, dass ich sonst nicht einreisen kann.
Nee, genau, das haben Sie richtig verstanden. Also es ist eine, wie Sie gut angesprochen haben, auch eine moralische Pflicht, weil ich sollte mir überlegen, inwieweit ich schon sowieso überlastete Gesundheitssysteme in dem Fall dann belasten möchte. Und es ist medizinische Pflicht in dem Sinne, dass man als vorbereitender oder beratender Arzt das auf jeden Fall empfehlen sollte, weil es auch die ganz klare Empfehlung der Fachgesellschaften sind, dass diese Präparate in Hochrisikogebieten nötig sind. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Punkt, den man kurz erwähnen kann, nämlich die Notfallmedikation. Das wird ja auch immer gerne verschrieben oder da gibt es so verschiedene Meinungen darüber. Notfalltherapie heißt, ich nehme ein Präparat mit dem ich im Zweifelsfall eine Malaria behandeln kann.
Weil auch wenn ich die Prophylaxe nehme, kann ich trotzdem Malaria bekommen?
Nee, das ist halt, da würde ich differenzieren, sondern man nimmt diese Präparate mit in einem Land, in dem mittleres bis geringes Malaria-Risiko herrscht. Oder vielleicht noch kurz zu Ihrer Frage. Ja, ich kann auch mit Malaria-Prophylaxe Malaria bekommen. Genau, das ist gut, dass Sie das angesprochen haben. Das Missverständnis muss man ausräumen. Allerdings verläuft die Malaria dann nicht eben auch tödlich, wie sie verlaufen kann, sondern sie verläuft dann eben tatsächlich so wie bei der lokalen Bevölkerung, die eine gewisse Immunität schon erreicht hat und so wie viele glauben, wie eine Malaria tropica verläuft, als grippaler Infekt, als ein paar Tage Fieber und ein bisschen Unwohlsein. Ich sollte trotzdem ins Krankenhaus gehen und mich wirklich testen und untersuchen lassen. Aber ich bin sehr gut und sehr zuverlässig bei korrekter Einnahme der Medikamente gegen eine schwere Malaria-Verlaufsform. Das heißt Intensivstation, Beteiligung des Gehirns, Beteiligung innerer Organe, Blutung und so weiter. Bin ich sehr, sehr gut geschützt. Die Malaria-Notfalltherapie ist was anderes. Das sind Präparate, die ich mitführe in Niedrig- und Mittelrisikogebieten, wenn es dort eingeschränkte medizinische Versorgung gibt. Ich stelle mir das so vor, man hat dort bekommt Fieber in einem Malaria-Gebiet. Das kann ja alles Mögliche sein, kann aber eben auch Malaria sein. Und wenn ich dann innerhalb von 24 Stunden keinen Arzt aufsuchen kann, das ist eigentlich die grundsätzliche Empfehlung bei Tropenkrankheiten, Fieber in den Tropen ist gleich Arzt. Wenn ich das nicht kann, weil ich gerade auf dem Amazonas in einem Kanu sitze und bin weit weg von jeglicher Infrastruktur, dann tue ich so, als hätte ich Malaria, nehme die Präparate und kaufe mir Zeit. Ich kaufe mir bis zu 72 Stunden Zeit, ich muss trotzdem zu einem Arzt gehen und mich untersuchen lassen. Aber das ist das Szenario, in dem man diese Notfalltherapie mitnimmt. Die Notfalltherapie ersetzt aber auf keinen Fall eine Prophylaxe in einem Hochrisikogebiet. Das muss man strikt trennen.
Okay, und sie ersetzt auch nicht den Arztbesuch. Also selbst wenn ich das dann genommen habe und mir geht es dann vielleicht besser, trotzdem zum Arzt gehen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich weiß ja gar nicht, was ich habe. Also es gibt ja eine Masse von Tropenerkrankungen und der Großteil, der manifestiert sich durch Fieber und eine vernünftige Diagnostik ist sozusagen auch die Voraussetzung dafür, dass man da effizient therapieren kann und ohne Schäden wieder zurückkommt. Denn ich behandle ja blind. Ich behandle dann etwas, was ich wahrscheinlich haben könnte, um das Risiko zu minimieren, aber es ersetzt auf keinen Fall den Arztbesuch.
Gibt es noch andere Notfallmedikamente, jetzt nicht gegen Malaria, wo Sie sagen würden, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen? Also falls ich nicht innerhalb der nächsten 12 Stunden bei einem Arzt sein kann?
Genau, ich glaube, wir haben das im früheren Teil des Interviews schon angesprochen. Also gerade bei Patienten mit Vorerkrankungen gibt es natürlich Vorerkrankungen, die einer sofortigen Therapie bedürfen. Das sind vor allem allergische Erkrankungen. Also wenn ich jetzt eine schwere Allergie habe, für die ich sogar in Deutschland schon einen entsprechenden Notfallpen mit mir führe, da ist dann meistens Adrenalin drin. Sowas sollte ich auch in den Entropen natürlich mit haben, weil da ist ja die Möglichkeit, an so ein Präparat zu kommen im Notfall, ist ja noch viel, viel geringer. Also das auf jeden Fall immer bei sich führen. Also je größer oder je schwerwiegender die Vorerkrankung und je zeitkritischer die Medikamente, die ich dann nehmen muss, desto wichtiger ist es natürlich, dass ich die in den Tropen auch selber mitführe.
Wenn ich jetzt Malaria hatte, ich bin da zum Arzt gegangen, ich wurde behandelt, ich bleibe noch 2 Wochen in dem Land, ich komme wieder nach Hause, sollte ich dann trotzdem nochmal zu meinem Hausarzt gehen oder zu meinem Reisemediziner vorstellig werden?
Definitiv. Es gibt Formen der Malaria, die tropische Malaria, wenn sie richtig und effizient behandelt ist, ist sie eigentlich auskuriert. Es gibt aber andere Formen der Malaria, die bilden Dauerformen in der Leber und diese Medikamente werden durch die Ersttherapie, da wird nur die akute Krankheit bekämpft und dann man muss eine Folgetherapie anschließen, um sozusagen ein Rezidiv, ein Wiederaufflackern der Malaria zu verhindern. Also auf jeden Fall bei durchgemachter Malaria nochmal in Deutschland oder dem Ursprungsland zu einem Infektiologen, Reisetruppenmediziner gehen und die Sache nochmal aufarbeiten.
Es gibt einiges zu bedenken, bevor man verreist bezüglich der Gesundheit. Impfen, Reiseapotheke, Malaria, Urlaubsort. Erst recht, wenn man mit Kindern verreist. Dr. Sarah Kozias-Konopelska ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Tropenpädiatrie und Kinderheilkunde. Guten Tag, Frau Dr. Kozias-Konopelska.
Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Also fangen wir doch mal aus Sicht des Kindes an. Für Reisen außerhalb von Deutschland, vielleicht sogar außerhalb von Europa. Gibt es da ein Alter, wo Sie sagen würden, zu jung? Wir haben zum Beispiel eine Hörerfrage, da ist das Kind 5 Monate und es soll nach Vietnam gehen. Was sagen Sie?
Ja, also so ganz pauschal ist das vielleicht schwierig. Es kommt sicher auf Reiseregion und Reisestil an. Aber es ist schon wichtig zu wissen, dass je jünger das Kind, desto mehr Risiken gibt es. Säuglinge und Kleinkinder, die erkranken einfach häufiger schwer und häufiger komplikationsreich. Und die Krankheitsverläufe sind oft schwerer. Und wenn man die Krankheiten nicht kennt, ist man vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Säuglinge haben noch kein robustes Immunsystem. Oder wenn man sich so ein Kind vorstellt, was viel krabbelt, sich Dinge in den Mund steckt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das Risiko für Magen-Darm-Infekte oder Darmparasiten zum Beispiel erhöht ist.
Also es ist doch ein sehr deutlich größeres Risiko nochmal als für Erwachsene.
Ja, und naja, es ist auch ein bisschen schwieriger, wenn man die medizinische Reisevorbereitung bedenkt. Es gibt Alterseinschränkungen bei Impfungen zum Beispiel. Und wenn wir an die Grundimmunisierung denken, ist es schon von Vorteil, wenn die abgeschlossen ist. Das passiert so im ersten Lebensjahr. Naja, und ehrlich gesagt muss man sich auch ein bisschen abseits des medizinischen Gedanken machen. Ortswechsel, Zeitzonenwechsel, das kann eine Familie schon ganz schön durcheinander bringen. Es gibt Kinder, besonders kleine Kinder, die kommen nicht gut klar mit Kälte, mit Wind, mit Hitze. Die schwitzen stark in den Tragesystemen zum Beispiel oder in den Windeln, kriegen Hautausschläge oder der Rhythmus verändert sich, der Schlaf passt nicht mehr, die Essgewohnheiten, die Ausgeglichenheit. Das kann so einen Urlaub ganz schön belasten und ich denke, es ist von Vorteil, wenn man sich zumindest einmal vorher darüber Gedanken macht und vielleicht auch einen Plan B hat oder sagt, naja, ist mir zu ungewiss, vielleicht verreise ich diesmal nicht ganz so weit weg.
Ich hatte eben mit Ihrem Kollegen Dr. Schröder über das Thema Malaria-Prophylaxe gesprochen bei Erwachsenen. Wie ist das denn? Wie kann ich denn Säuglinge oder Kleinkinder vor Malaria schützen?
Ja, prinzipiell geht das schon. Also Moskitonetze zum Beispiel für den Schlaf, die sind in jedem Alter zur Verfügung. Moskitosprays, wenn man auf die internationalen Zulassungen guckt, gehen auch schon im Säuglingsalter und selbst Medikamente können schon teilweise off-label im Säuglingsalter gegeben werden. Aber man muss sich klar darüber werden, dass die Verabreichung oft schwer ist. Tablettenmörsern, das schmeckt bitter, das Einsprühen des ganzen Körpers. Viele Kinder mögen das überhaupt nicht. Und es sind Risikogruppen, also Säuglinge, Kleinkinder, auch Schwangere im Übrigen, die sind einfach die maximale Risikogruppe für schwere Verläufe. Und Malaria bleibt eine potenziell tödliche Erkrankung. Deswegen muss man sich schon fragen, will ich das Risiko eingehen? Und wir in der Reisemedizin, wir haben so eine Faustregel. Wir sagen, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann reise ich mit Kindern unter 5 Jahren nicht in Malaria-Gebiete. Es gibt natürlich Ausnahmen, Arbeitsaufenthalte der Familie, wichtige familiäre Verpflichtungen oder so. Aber wenn es nicht sein muss, dann tut man ganz gut daran, mit so kleinen Kindern da nicht hinzufahren.
Man macht sich auch das Leben einfacher wahrscheinlich, weil man nicht sich ständig Sorgen machen muss. Wie ist es denn mit anderen Impfungen, also zum Beispiel Gelbfieber oder Denguefieber? Kann ich da mein Kleinkind vorschützen schon per Impfung oder gibt es die erst für Erwachsene?
Ja, also Gelbfieber geht relativ früh, ab 9 Monaten, im Ausnahmefall auch ab 6. Bei der Dengue-Impfung ist es später, ab 4. Lebensjahr, aber die ist sowieso nicht für jede Reise unbedingt zugelassen in ein Dengue-Gebiet. Das ist sehr individuell abzuwägen. Aber das sind ja nur einzelne Krankheiten. Ich würde sagen, wir haben noch was anderes im Köcher der Reisemedizin. Das sind eben diese Moskitosprays, die vor allen sogenannten Vektoren gut schützen können, wenn es das richtige Mittel ist. Sprich Mücken, Zecken, Sandfliegen, alles, was beißen und stechen kann und eine große Box an Krankheiten übertragen kann. Das ist als Zusatz zu den Impfungen wichtig und auch gut.
Wenn ich jetzt so eine Impfung machen, mein Kind impfen lasse, mache ich das jetzt bei meiner Kinderärztin oder bei meiner Reisemedizinerin?
Also prinzipiell kann das die Kinderarztpraxis auch machen. Bei der Gelbfieberimpfung gibt es bestimmte Auflagen, aber alle anderen gehen. Es ist aber so, dass die größte Routine der Kinderarztpraxen sicher bei den Standardimpfungen von der STIKO empfohlenen liegt und die dann auch mit den gesetzlichen Krankenkassen direkt abgerechnet werden können. Meningokokken B und RSV, da sind wir noch so im Übergang. Bei den Reiseimpfungen hat so ein reisemedizinisches Zentrum eigentlich einen Vorteil. Da sind die Impfungen immer vor Ort, können sofort verimpft werden und es wird sowieso ein umfangreicher Impfplan erstellt, der auch die Standardimpfung noch berücksichtigt. Und dann arbeiten wir auch immer mit den Praxen zusammen. Und wenn die Familie sagt, naja, ein paar Impfungen wären beim Kinderarzt besser, dann kann man das auf jeden Fall besprechen und die Kinderarztpraxis kann das auch machen. Wir haben vielleicht noch ganz kurz, wenn so ein reisemedizinisches Zentrum hat noch ein bisschen den Vorteil auch, dass wir aktuelle Informationen haben zu den Reiseländern. Die Kinderarztpraxen müssen ja das zusätzlich zu ihrem Alltagsgeschäft leisten. Und wir sitzen am Puls der Zeit und kriegen immer die aktuellen Informationen rein, sodass das für viele Reiseziele vielleicht schon auch Sinn macht. Aber es gibt Kinderarztpraxen, die sind sehr versiert, die interessieren sich und die bieten da auch eine sehr gute Versorgung an.
Wie groß muss denn die Reiseapotheke sein, wenn mein Kind klein ist und ich damit mit diesem kleinen Kind verreise? Also kann man sagen, je kleiner das Kind, desto größer die Reiseapotheke, oder?
Nein, das kann man so nicht unbedingt sagen. Also das Wichtigste überhaupt ist ein Fieberthermometer, würde ich sagen. Fieber ist auch wirklich gerade in Gebieten mit Malaria, Dengue, Typhus und Ähnlichem absolutes Warnzeichen. Und da würde ich auch empfehlen, nicht so lange wie zu Hause man das vielleicht tut, abzuwarten, sondern das wirklich abzuklären. Also gerade Malaria, da muss ein Test her, auch wiederholt an mehreren Tagen, wenn die Situation unklar bleibt. Ansonsten braucht man nicht so wirklich viel. Die täglichen Medikamente, die man sowieso benutzt, das sicherlich schon. Ein Desinfektionsspray zum Beispiel, um aufgekratzte Mückenstiche vor Infektionen zu schützen. Keine Antibiotika einfach pauschal mitnehmen, das lohnt sich meistens nicht. Vielleicht was gegen den Juckreiz. Vielleicht ein Nasenspray für den Flug, da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf. Die Reiseapotheke muss nicht unbedingt größer sein. Aber wenn man Fragen hat, kann man das mit der Kinderarztpraxis gut besprechen.
Wo Sie gerade das Fliegen erwähnen, das wird ja gesagt, dass Babys, wenn man fliegt, dass die diesen Druckausgleich nicht machen können, dass sie dann Ohrenschmerzen bekommen. Was kann ich dagegen tun?
Ja, das stimmt. Die können das nicht aktiv, Babys und Kleinkinder. Was hilft, ist ein Schluckakt und den kann man gut auslösen. Also man kann das Kind chillen, man kann ihm was zu trinken anbieten, was zu essen, was zum Lutschen oder so spielerisch zum Gähnen anregen. Das funktioniert auch und dann passiert eben dieser Schluckakt, dann klappt das mit dem Druckausgleich auch.
Mit Kindern verreisen kann großen Spaß machen. Man entdeckt Dinge, die man ohne Kinder vielleicht nicht sehen würde. Damit auch wirklich alle den Urlaub genießen können, sollten Eltern aber einiges bedenken bei der Reiseplanung, inklusive das Reiseziel. Darüber habe ich gesprochen mit der Kinderärztin Dr. Sarah Kutzias-Konopelska. Sie ist Reisemedizinerin an der Tropenmedizinischen Ambulanz der Charité in Berlin. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Schönen Tschüss. Tag noch.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Sievers. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Schönen Gruß aus Berlin.
Oh Mensch. Ja, Ihre Frage. Sie warten schon ein bisschen. Das tut mir leid.
Mhm. Ich hatte mir schon einmal auf Barbados Dengue eingefangen und habe neulich erfahren, dass bei einer zweiten Erkrankung das wesentlich schlimmer ausgehen kann. Dazu hätte ich gerne mehr Informationen und vor allen Dingen, was ich dagegen tun kann.
Ja, ich gebe gleich weiter.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Tatsächlich ist Dengue-Fieber eine Erkrankung, die ja über Mücken übertragen wird und die vier Typen kennt. Und man ist sozusagen immer nur gegen den Typ, mit dem man sich mal infiziert hat, hat man eine lang andauernde, dauerhafte Immunität. Gegen die anderen Typen gibt es einen kurzen Kreuzschutz, der dann aber verschwindet. Sprich, ich kann viermal im Leben Dengue bekommen. Und die zweite Sache ist, die Sie schon richtig angesprochen haben, es ist tatsächlich so, dass es bei der Zweitinfektion ein Risiko gibt für schwere Verläufe. Das heißt, wir reden hier so von der Größeordnung von 2, 3, 4, 5%. Das heißt, das kann sozusagen mit inneren Blutungen und entsprechenden Komplikationen einhergehen. Und es gibt mittlerweile einen Lebendimpfstoff, der von der EU zugelassen ist. Und dazu gibt es auch eine klare Empfehlung der STIKO, die besagt, wenn man eine gesicherte Erstinfektion mit Dengue-Fieber hatte, dann ist bei Reisen in ein Risikogebiet, wo eben Dengue vorkommt, ist die Impfung mit dem neuen Lebendimpfstoff empfohlen und auch von der STIKO befürwortet. Das ist, wie gesagt, ein Lebendimpfstoff, der aus zwei Dosen besteht, die im Abstand von 3 Monaten gegeben werden. Und daher sollte man, wenn man wieder in ein Gebiet fährt, in dem es Dengue gibt, würde ich diese Impfung auf jeden Fall in Anspruch nehmen und eben entsprechend mit ausreichend Vorlauf vor der Reise dann durchführen lassen.
Herr Sievers, Sie wollen nochmal verreisen?
Am 13. Dezember nach Costa Rica.
Ha, das ist mit den 3 Monaten schlecht. Dann denke ich mal, wenn ich Herrn Dr. Schröder richtig verstanden habe, dann wäre es besser, wenn Sie auf jeden Fall einen Reisemediziner aufsuchen. Oder?
Ja. Genau, ich würde mich da schon noch beraten lassen. Also die Empfehlungen der STIKO sind relativ strikt und es gibt eben auch gewisse Unklarheiten noch, was ist mit den ganzen Menschen, die wahrscheinlich eine Dengue-Fieber-Infektion hatten, es aber halt einfach nicht per Brief und Siegel von einem Krankenhaus vor Ort bestätigt haben. Und mit den 3 Monaten ist es ja tatsächlich so, dass dann eine gewisse Sperre besteht, solange die Empfehlungen so strikt bleiben. Erste Impfung Tag 0, zweite Impfung innerhalb von 3 Monaten. Da wird gerade in der Fachwelt viel diskutiert und man kann sicherlich im Einzelfall auch überlegen, ob man diese 3 Monate aufweicht, aber das ist tatsächlich was Sie vor Ort am besten mit einem Experten oder einer Expertin besprechen sollten.
Gut, dass Sie angerufen haben. Jetzt müssen Sie leider einen Besuch beim Tropenmediziner oder Medizinerin einbauen, aber dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise mit vielen schönen Eindrücken. Danke für Ihren Anruf.
Vielen Dank. Ja. Ciao.
Ciao. Herr Heinze, hallo, guten Tag.
Guten Morgen aus Neukölln.
Guten Morgen. Ja, aus meiner Heimat.
Ich habe eine kurze Frage zur Reiseapotheke. Und zwar bin ich viel mit dem Motorrad unterwegs und plane auch mehrmonatige Reisen mit dem Motorrad. Und da ist man immer noch mal ein bisschen exponierter als bei anderen Reisearten. Und da habe ich eine Frage, unter welchen Umständen es sinnvoll sein kann, prophylaktisch einen Antibiotika mitzunehmen. Ich selbst bin immer sehr anfällig gewesen für Tonsillitis und auch bakterielle. Und das kann einen genauso niederstrecken wie klassische Tropenkrankheiten, habe ich immer das Gefühl, weil ich dann wirklich auch mit hohem Fieber im Bett liege und meistens für mich der einzige Ausweg eben ein Antibiotika ist.
Tonsillitis, ich gebe an unseren Experten, der bitte gleich mal sagt, wie man das auf Deutsch übersetzt.
Genau, Tonsillitis wäre sozusagen eine Mandelentzündung, die tatsächlich bakteriell ausgelöst werden kann, aber viele Infekte im Rachenbereich werden auch eben viral ausgelöst. Deswegen ist das eine super wichtige Frage, die ich auch regelmäßig aus unserer Reise- und Truppenambulanz höre. Ich würde bei langen Reisen, nach Rücksprache mit meinem Experten vor Ort, würde ich ein Medikament mitnehmen und zwar nicht unbedingt aus dem Grund, um es dann selber auf Verdacht zu nehmen, sondern um ein zuverlässiges Medikament, von dem ich weiß, dass es bei mir wirkt, dass ich es vertrage und das halt auch safe ist in dem Sinne, keine Medikamentenfälschung. Wir haben vorhin drüber geredet, in diesen Ländern kursieren bis zu 80% Fälschung auf dem Markt, dass ich das einfach dabei habe. Und ich würde dann trotzdem, wenn ich jetzt schwerer krank werde und eine Erkrankung habe, wo ich denke, oh, das ist ein schwerer bakterieller Infekt, eine Blasen- oder Nierenentzündung oder Lungenentzündung oder eine Tonsillitis, also eine Mandelentzündung, würde ich trotzdem zum Arzt gehen und mich entsprechend untersuchen, beraten lassen, auch um eben Tropenkrankheiten, die das ja auch Fieber machen können, um das auseinanderzuhalten und dann dem Arzt aber sagen, guck mal, ich habe hier zum Beispiel Amoxicillin-Clavulansäure aus Deutschland mit. Das vertrage ich, kann ich das nehmen oder nicht? Und dann hat man sozusagen das Präparat, was man kennt, was man verträgt, mit und man kann dann sofort effizient behandeln und muss nicht auch noch da vor Ort sich in irgendwelchen Apotheken was suchen. Das wäre eigentlich mein Vorgehen der Wahl, was ich auch Langzeitreise in der Regel empfehle und dann suchen wir ein passendes Antibiotikum aus, das die dann mitbekommen.
Und das ist ja auch nicht zwingend davon abhängig, wohin man fährt, sondern es ist immer gut, was dabei zu haben, von dem man weiß, dass es wirkt.
Ja, tatsächlich. Also ich denke, das Risiko ist halt, oder ich würde umso vorsichtiger sagen, anders gesagt, je rudimentärer das Gesundheitssystem ist, in das ich fahre. Also in Low- and Middle-Income-Countries, wie es man so schön sagt, ist es sicherlich schwieriger,
in ärmeren Ländern
ein vernünftiges Antibiotikum zu bekommen.
Ich würde jetzt erwarten, in Europa ist das in europäischen Ländern, innerhalb der EU
sollte in der Regel okay sein. Aber da kann es natürlich auch mal in den äußersten Rändern, gibt es vielleicht auch mal Ecken, wo ich nicht überall Zugriff habe. Und wir dürfen tatsächlich nicht vergessen, auch Europa ist von Arzneimitteln knapp. Halt mittlerweile heimgesucht und selbst wir in Deutschland haben immer mal wieder Engpässe. Also ja. Ich würde es ruhig, wenn ich eine lange Reise mache, vielleicht durch mehrere Länder, auch in Europa, warum nicht?
Also, dann gute Fahrt Ihnen, aber gehen Sie vorher nochmal, lassen Sie sich beraten, genau was bei Ihnen passt und dann auch, falls Sie krank werden, ich hoffe ja nicht, dann auch nochmal beraten lassen.
Das hat niemand auf einer Reise.
Ja, danke. Genau. Viel Gesundheit wünsche ich Ihnen. Viel Gesundheit. Eine gute Fahrt.
Danke.
Und jetzt haben wir den nächsten Hörer in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Herr Schulze?
Ja, hier ja, spricht der Schulze.
Sie meinte ich, genau.
Hallo,
guten Tag.
Grüße Sie. Hallo.
Was ist Ihre Frage?
Folgende Frage. Ich reise 2 Wochen, das ist eine geführte Rundreise durch Indien. Das ist die 3. und 4. Novemberwoche. Und da wollte ich mal nachfragen, welche Impfungen da praktisch empfohlen werden und ob auch Malaria-Prophylaxe hier empfohlen wird.
Ich muss, bevor ich weitergebe, muss ich einen Einwurf machen. Wir sind ja hier, also Herr Dr. Schröder kann Sie ja nicht sehen und kennt Ihre Vorgeschichte nicht und solche Sachen. Deswegen kann er generell keinem der Hörer und Hörerinnen, die hier anrufen, eine Diagnose stellen. Aber vielleicht können Sie, Herr Schröder, mal generell sagen, was man in Indien beachten sollte, wie das ist mit der, wie finde ich raus, ob ich da eine Malaria-Prophylaxe brauche. Wahrscheinlich kommen Sie um den Besuch beim Reisemediziner nicht drum rum. Aber ich gebe mal an Herrn Schröder.
Ja, hallo. Ich kann gerne mal so einen allgemeinen Überblick geben. Also Malaria-Prophylaxe ist in Indien ist sehr uneinheitlich. Es gibt einige Risikogebiete in Indien, also mit hohem Risiko und einige mit geringem Risiko. Die Hochrisikogebiete sind vor allem im Norden. Da macht es Sinn, sich einfach aktuelle Karten, das kann man sogar googeln, Malaria-Karte Indien 2024, dann kann man genau sehen, wo sind die roten Flecken, wo man eine Prophylaxe braucht und den Rest des Landes im Süden in der Regel eher nicht. Das ist das Thema Malaria. Unbedingt mitnehmen, eigenes Moskitonetz. Am besten ein imprägniertes Moskitonetz und entsprechenden Mückenschutz. Das ist super wichtig, weil da schützen Sie sich vor ganz, ganz vielen Krankheiten, gegen die man auch gar nicht impfen kann. Also ein Moskitonetz mitnehmen und entsprechende Sprays auf der Basis von DEET oder Icaridin ist auf jeden Fall Pflicht für das Reisegepäck.
Also wieder Pflicht im Sinne von Herrn Schröder?
Genau, Pflicht als...
also wirklich sehr ernst zu nehmen, aber es wird Sie keiner an der Grenze zurückweisen.
Genau, korrekt.
So ist das zum Beispiel.
Und mit den Impfungen ist es so, also Hepatitis A sollte man haben und Typhus, beides Erkrankungen, die ich leicht über Trinkwasser und über Nahrungsmittel bekommen kann. Die sind jetzt nur selten. Ja, Typhus kann tödlich sein, Hepatitis A in der Regel nicht, aber sehr lästig und kann ich gut mich mit Impfungen gegen schützen. Bei Langzeitreisen japanische Enzephalitis ist zu empfehlen und ganz, ganz wichtig für Indien, Tollwut. Tollwut ist die einzige Erkrankung, über die wir hier in dieser Sendung oder überhaupt bei Infektionskrankheiten reden, die, wenn man sie bekommt, führt sie einen hundertprozentig zum Tod. Wer gebissen wird und das Tier und man infiziert sich, stirbt man. Und Indien ist tatsächlich einer der Hotspots auf der Welt. Es gibt etwa 40.000 Todesfälle in Indien jedes Jahr durch Tollwut, weil Großteile der Straßen, Hunde und Katzen sind infiziert. Und wenn Sie schon mal da waren, dann kennen Sie das. Es gibt überall streunende Hunde und man kann einen Kontakt mit einem Tier kann man nicht vermeiden oft. Und selbst ein Kratzen von einem infizierten Tollwuttier kann die zur Infektion reichen.
Und die Impfung schützt mich davor?
Die Impfung schützt. Es gibt, ich glaube, wenn man in der Medizingeschichte, ich habe das kürzlich sogar beim Hersteller nochmal nachgefragt, es gibt einen einzigen dokumentierten Fall eines Impfversagens, wo aber die Umstände nicht ganz klar sind. Ansonsten ist es eine sehr, sehr, sehr gut erforschte, sehr, sehr wirkungsvolle Impfung, die sehr zuverlässig gegen Tollwut schützt.
Das ist Impfungen. So eine Krankheit, die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, weil in Deutschland gibt es die ja nicht
ganz,
mehr.
Ganz, ganz wichtig. Es ist in Indien wirklich an der Tagesordnung. Es gibt ein Schnellimpfschema, wenn es schnell gehen muss, Tag 0, Tag 3, Tag 7. Dann würde ich noch mal etwa 2 Wochen bis zum Reisebeginn abwarten, dann bin ich effektiv geschützt. Also sprich 3 Wochen vor der Reise, wenn es schnell gehen muss. Sie haben ja noch mehr Zeit. Also das ist sozusagen an Impfung fast die allerwichtigste Empfehlung für Indien.
Die Tollwutimpfung und Hepatitis A und Typhus habe ich jetzt mir notiert.
Genau, korrekt. Und japanische Enzephalitis bei längeren Reisen kann man überlegen. Das ist auch, wird auch über Mücken übertragen. Deswegen auch da Mückenschutz ganz, ganz wichtig. Die verläuft in, sagen wir mal, 249 von 250 Fällen mild. Aber in einem von 250 Fällen verläuft sie nicht mild und dann wird es übel. Dann gibt es Todesfälle, schwere Nervenschäden, bleibende Behinderungen und so weiter. Auch da ist Indien Hotspot. Also bei einer längeren Reise nach Indien würde ich japanische Enzephalitis empfehlen, gerade wenn ich in ländliche Gebiete auch gehe.
Und sich um Malaria kümmern. Also Sie müssen sich dann nochmal einen halben Tag wahrscheinlich Zeit nehmen und dann auch nochmal einen Arzt aufsuchen, alleine um diese Impfung zu bekommen. Aber dann können Sie gut reisen und bleiben hoffentlich gesund. Herr Schulze, vielen Dank für diese anregende Frage und eine gute Reise wünsche ich Ihnen.
Ja, tschüss. Danke schön. Tschüss.
Wir haben nicht nur Fragen bekommen, sondern wir haben auch Tipps bekommen von Hörern. Das finde ich wirklich gut. Also zum Beispiel hat Herr Stachel aus Basel empfohlen, dass wenn man Medikamente bei sich trägt und über eine Grenze muss, dann ist es gut, dass man die Original-Medikamentenpackung dabei hat. Wahrscheinlich, weil es dann auch offiziell aussieht und weil man dann auch genau sagen kann, dieses Medikament hat mir mein Arzt hier verschrieben oder nicht.
Super Tipp, weil oft auf den Medikamentenschachteln steht ja nicht nur der Handelsname, also der Name, unter dem das Präparat hier in Deutschland verkauft wird, mit dem aber in Mexiko oder Costa Rica vielleicht niemand was anfangen kann, aber da steht auch der Wirkstoff drauf.
Genau.
Und das ist eigentlich international und da macht man es den Menschen vor Ort, wenn man Hilfe braucht, viel leichter, einem zu helfen.
Also super. Herr Stachel, vielen Dank für den Tipp. Und Herr Kraft hat empfohlen, er ist selber häufiger in Indien, scheint da beruflich zu sein und sagt, gibt es häufiger einen Stromausfall. Das heißt, wenn man dringend Medikamente benötigt, sollte man auf Apotheken achten, die noch erleuchtet sind, weil das sind die Notstromaggregate haben und das heißt, dass die auch ihre Medikamente kühlen, auch wenn der Strom ausgefallen ist. Das ist auch, sowas weiß man erst, wenn man vor Ort gewesen ist. Herr Kraft, vielen Dank für diesen guten Tipp. Ich hoffe, unser Hörer, der nach Indien reisen möchte, hat das gehört. Also gucken Sie nach Apotheken mit beleuchtetem Zeichen. Dann haben wir noch mal vielleicht eine Frage, die man relativ schnell abhandeln kann. Wir haben über Stützstrümpfe gesprochen. Mhm. Stimmt es, dass Stützstrümpfe, die nur bis zum Knie gehen, gar nicht gut sind, sogar eher kontraproduktiv sind? Also sollte ich besser die ganze Strumpfhose?
Ja, kontraproduktiv würde ich jetzt nicht sagen. Also der Sinn der Stützstrümpfe ist ja, dass sie quasi das imitieren, was wir durch Bewegung machen. Wenn wir uns bewegen, haben wir durch die Muskelpumpe, quetschen wir quasi die Venen aus und transportieren damit das Blut aktiv zum Herzen zurück. Und wenn wir uns nicht bewegen können, zum Beispiel weil wir im Flugzeug sind, gibt ein Stützstrumpf von außen quasi diesen Druck auf das Gewebe schon weiter und erleichtert das. Die meisten Thrombosen entstehen im Unterschenkel, von daher ist ein Strumpf bis zum Knie auf jeden Fall besser als keiner. Wenn man jetzt Vorerkrankungen hat, in dem Sinne von auch Krampfadern oder einer Vorgeschichte mit Thrombosen, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch Stützstrümpfe zu nehmen, die übers Knie reichen, insbesondere wenn man zum Beispiel im Knie schon mal eine Thrombose hatte.
Mhm. Dann eine Frage, die per Mail kam von jemandem, der Dialysepatient ist und sagt, ich nehme rund 15 verschiedene Medikamente. Bekomme ich die einfach so durch den Zoll oder muss ich die vorher anmelden oder sowas?
Genau, auch da würde ich dringend empfehlen, was wir vorhin angesprochen hatten. Ich würde mir von meinem behandelnden Arzt oder vom Reise- und Truppenmediziner ein Formular ausfüllen lassen, in dem quasi attestiert wird, also beschrieben wird, dass ich diese Medikamente brauche mit Diagnose und die genauen Präparate mit Handelsname, am besten auch Wirkstoff und das entsprechend gestempelt und unterschrieben. Das gibt es in mehreren Sprachen. Damit sollte es keine Probleme geben. Wenn das sehr, sehr viele Medikamente sind, von denen Medikamente auch gekühlt werden müssen, kann man ruhig auf Nummer sicher nochmal gehen und bei der Fluggesellschaft anrufen und dann einfach zum Beispiel bei der Gesellschaft, mit der man fliegt, sagen, ich habe hier einen großen Pack an Medikamenten, die werde ich mitnehmen müssen für diese große Reise, einfach um Sie schon mal zu informieren, fährt man da noch sicherer.
Wir haben verschiedenste Fragen zur Malaria-Prophylaxe. Teilweise hängt es vom Alter ab, ob ich die nehmen muss. Wie finde ich raus, ob in dem Gebiet, wo ich bin, Malaria-Prophylaxe notwendig ist? Spielt es eine Rolle, ob es Regenzeit ist oder nicht? Ich fasse hier verschiedene Mails zusammen. Können Sie diese Sachen nochmal beantworten?
Genau, also letztendlich ist es so, welche Malaria-Gebiete gibt es? Da gibt es jeweils Karten, die aktuell sind, die jedes Jahr neu gemacht werden. Zum Beispiel bei der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft kann man sich da informieren. Und grundsätzlich muss man sagen, Malaria-Risiko, wenn ein Risikogebiet ist, muss man sich schützen. Und da ist man besonders als alter Mensch oder auch als junger Mensch, also Kinder sind besonders gefährdet. Also ein gewisses Alter schützt einen nicht davor oder entbehrt einen nicht von der Malaria-Prophylaxe.
Wenn einer eine Reise tut, dann sollte er sich gut vorbereiten, vor allem in Sachen Gesundheit. Rechtzeitige Impfung, korrekter Transport von Medikamenten, vollständige Reiseapotheke und auch die Wahl des Urlaubsortes können wichtig für die Gesundheit sein. Und nur wenn man gesund ist, hat man auch Freude an der Reise. Herr Schröder, vielen Dank für Ihre Erklärungen, für Ihre Antworten, für Ihre Einordnung. Vielen Dank, dass Sie da bereitgestanden haben.
Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein konnte.
Und vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Geschichten und Anmerkungen. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.